jemand von euch etwas von der Feierbewegung gehört?
Genau, mein Mann.
Sonst noch wer? Genau, also das ist uns vor einigen Jahren in die Ohren gekommen, dem Heiko und mir, wieder mal, als wir im Auto saßen und Radio gehört haben. Das machen wir nämlich nur im Auto und da kann man ja allerhand interessanten Dingen begegnen. Jedenfalls gab es da eine Sendung und dann wurde auch ein Experte eingeladen und befragt eben zu dieser Bewegung und er hat das so vorgestellt, was das überhaupt ist und welchen Sinn das so hat und auch auf Gefahren aufmerksam gemacht und so. Genau, also da haben wir erfahren, FIRE, das ist jetzt eine Abkürzung aus dem Buchstaben F-I-R-E, für vier englische Begriffe und ich übersetze das mal auf Deutsch, heißt das finanzielle Unabhängigkeit, frühzeitige Rente. So, und die FIRE-Bewegung hat sich wie so vieles andere natürlich auch in den USA entwickelt, hätte man sich ja denken können, ne? Die Idee dahinter, ganz, ganz viel arbeiten in jungen Jahren, sehr sparsam leben, viel Geld verdienen, so wenig wie irgend möglich ausgeben und das, was man dann spart, auch noch möglichst gewinnbringend anlegen. Und dann nach 20 Jahren oder so, ganz, ganz weit vor dem offiziellen Rentenbeginn, in den Ruhestand gehen und sorgenfrei leben bis ans Lebensende. Ja, und dann, als ich mir das so angehört habe, war mein erster Gedanke, ja, da darf aber auch nichts passieren, was irgendwie anders läuft als geplant, dass die ganze Kiste kippt. Und mein zweiter Gedanke, ich habe an ein Gleichnis gedacht. Eine Geschichte, die Jesus mal erzählt hat, ist im Lukas-Evangelium überliefert, in Kapitel 12. Die meisten von euch werden jetzt schon eine Idee haben, um welche Geschichte es geht. In Kapitel 12 vom Lukas-Evangelium spricht Jesus ganz, ganz viele Warnungen aus. Und diese Geschichte, die wir uns heute anschauen, die ist eben auch eine Warnung. Ja, und nun gibt es ja solche und solche Warnungen. Also Heiko und ich, wir haben uns mal einen neuen Wasserkocher bestellt, so irgendwie übers Internet irgendwo. Und dieser Wasserkocher wurde ganz schnell geliefert und der sah super schön aus. Das einzige Problem, er funktionierte nicht. Also, ne, wenn wir ihn angeschaltet haben, dann hat er sich immer sofort wieder ausgeschaltet. Sehr ärgerlich, aber kein Ding. Also es lag auch ein Zettel in dem Karton und da war eine Telefonnummer angegeben. Da konnte man anrufen, wenn irgendwas nicht so passt und so. Und diese Telefonnummer war auf einem kleinen, aber nicht zu übersehenden signalroten Zettel geschrieben und lag auch ganz oben auf in dem Karton. Und über dieser Telefonnummer stand ein Hinweis und ich habe ihn nur noch so ungefähr in Erinnerung, habe es mal so aufgeschrieben. Also da stand so sinngemäß, Achtung, bevor Sie wegen eines vermeintlich technischen Mangels anrufen, lesen Sie sorgfältig die Betriebsanleitung durch und überprüfen Sie, ob Sie das Gerät in der angegebenen Weise in Betrieb genommen haben. In 98% der Fälle liegt das Problem nicht in einem technischen Mangel begründet, sondern in einer fehlerhaften Nutzung. Wasch! Dieser kleine rote Zettel, der hat uns total beeindruckt, ne? Und wir haben dann tatsächlich noch mal überlegt, ob wir irgendwas anders hätten machen sollen bei einem Wasserkocher, ne? So, aber so viele Möglichkeiten bietet
das Ding ja nicht, außer dass man vielleicht nochmal guckt, ob man wirklich den Stecker drin hat oder so, ja? Gut,
also habe ich Heiko vorgeschickt, dass er da anruft.
Wasser war auch drin.
Ja, genau, bevor ihr euch jetzt Gedanken macht, ne? Also, ne? Genau, also dann schicke ich immer den Heiko vor, weil wegen meiner Schüchternheit und so, ich muss mich immer überwinden und solche Anrufe mache ich nur, wenn er
er nicht da ist. So, gut.
Also habe ich dann Heiko vorgeschickt, dass er da mal anruft. Und normalerweise meldet er sich dann immer so sehr forsch und trägt dann direkt sein Anliegen vor und geht davon aus, dass natürlich dann was Neues geschickt wird oder so. Genau, aber diesmal, wohl beeindruckt immer noch durch diesen Zettel, hat er so sich ganz vorsichtig gemeldet und wohl überlegt, mal das Problem so geschildert und so. Auf jeden Fall war das überhaupt kein Ding. Also der Mitarbeiter hat sich das angehört und hat sofort gesagt, also kein Problem, wir schicken einen neuen und so, kein Ding. Aber Heiko, ja, immer noch wohl beeindruckt von dem Zettel, hat dann nochmal gesagt so, ja, vielleicht haben wir ja auch was falsch gemacht in der Bedienung. Daraufhin der Mitarbeiter, das ist ein Wasserkocher, kein Atomkraftwerk. Das ist wohl wahr. Und für so einen simplen Wasserkocher fanden wir diese beiliegende Warnung also wirklich auch sehr übertrieben. Nun gibt es aber auch Warnungen, die sind eben nicht übertrieben, sondern die sind wirklich angemessen. Und es ist auch wichtig, dass wir sie hören. Und deshalb eben auch dieses Warnschild auf der Folie, kennen wir ja auch aus dem Straßenverkehr. Und dieses Warnschild, das weist eben auf eine nicht näher bezeichnete Gefahrenstelle hin. Aber es zeigt halt, Achtung, jetzt ist besondere Aufmerksamkeit gefragt. Und wir tun wirklich gut daran, wenn wir solche Warnungen ernst nehmen. Erst recht, wenn sie aus dem Munde Gottes kommen. Weil Gott ist ein Gott des Lebens. Und er warnt uns ja nicht, damit wir irgendwie möglichst gut funktionieren und ihm möglichst wenig Arbeit machen oder so, sondern damit das Leben, das er uns schenkt und das er in uns entfaltet, dass es wirklich auch geschützt wird. Jesus ist ja in diese Welt hineingekommen, um eben die frohe Botschaft zu bringen von der Liebe Gottes, die jeden Menschen gilt und der uns in Gnade begegnen will. Und Jesus ist gekommen, damit wirklich Trauernde getröstet werden, Verzagte aufgerichtet werden, Blinde sehend, Kranke geheilt, Gefangene befreit, dass wirklich Menschen freigesetzt werden für die alles verändernde Beziehung mit dem lebendigen Gott, dem Vater im Himmel, dessen Herz für uns schlägt und der sich wirklich nach uns sehnt. Jesus ist gekommen, damit wir echtes Leben haben, Leben in Fülle. Und wenn er uns warnt, dann doch nicht, um unser Leben irgendwie klein zu halten oder zu beschneiden, sondern wirklich, um dieses Leben zu schützen und wirklich dafür zu sorgen, dass es aufwachsen kann, dass es aufblühen kann, weil Jesus weiß, was unseren Herzen gefährlich werden kann. Und er kennt auch die Tricks und die Lügen des Feindes, die falschen Versprechungen, die uns die große Freiheit vorgaukeln und uns stattdessen in Abhängigkeiten führen, in das, was uns von Jesus wegzieht und was eben unser Leben klein macht und das Leben zum Erliegen bringt. Und das soll nicht passieren. Und deshalb warnt Jesus uns damals wie heute. Und ich lese aus Lukas 12, die Verse 13 bis 21 nach der Elberfelder Übersetzung. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu Jesus, also zu ihm, zu Jesus: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilt. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er sprach aber zu ihm: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele gute Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist es, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Ja, also wieder mal haben sich viele, viele Menschen versammelt, weil sie auf Jesus hören wollen. Und er spricht zu ihnen und er lehrt sie über Gottes Reich. Und er sagt ihnen auch, wovor sie sich hüten sollen. Und da drängt sich ein Mann durch diese Menge ganz nach vorne zu Jesus. Und er trägt Jesus jetzt sein Anliegen vor. Und er kommt mit einer ganz klaren Erwartung. Jesus soll seinen Bruder dazu bringen, dass er das Erbe mit ihm teilt. Vielleicht hat sein Bruder ihm etwas vorenthalten, was ihm eigentlich zusteht. Vielleicht aber auch nicht. Es kann auch sein, dieser Mann ist der jüngere von zwei Brüdern. In diesem Fall stände sein Bruder als Erstgeborenen der doppelte Erbteil zu und ihm also den Rest sozusagen. Und vielleicht findet der jüngere Bruder das ungerecht und möchte jetzt einfach, dass Jesus dafür sorgt, dass sie halbe-halbe machen. Wie auch immer, ob er jetzt irgendwie betrogen worden ist oder auch nicht, einfach mehr haben will, als ihm zusteht, jedenfalls hat er ganz offensichtlich Angst, zu kurz zu kommen. Und Jesus soll jetzt in dieser Erbsache für ihn eintreten. Jesus aber lässt sich nicht vor den Karren spannen. Er geht gar nicht weiter auf die Schilderung des Mannes ein. Er fragt auch nicht, sag mal, was genau ist denn jetzt das Problem und wie verhält sich das und so weiter. Sondern Jesus sagt diesem Mann einfach nur in einem Satz, hier, das ist nicht mein Auftrag, in deinen Erbangelegenheiten zu entscheiden. Mehr sagt Jesus nicht zu ihm. Stattdessen wendet er sich dann an die gesamte Volksmenge und sagt, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Und dann erzählt er eben diese Geschichte, um das deutlich zu machen, worum es ihm geht. Jesus spricht hier eine deutliche Warnung aus. Und er benennt jetzt die Gefahrenstelle auch sehr konkret. Und wie ernst es ihm mit seiner Warnung ist, das macht auch diese doppelte Formulierung deutlich. Er sagt, seht zu, also immer wenn in der Bibel seht und siehe steht, ist besonders hingucken und Aufmerksamkeit gefragt. Also seht zu, also habt Acht und seid aufmerksam und hütet euch vor aller Habsucht. Also eine doppelte Warnung. Das zeigt, dass Jesus das, was er jetzt sagt, dass es ihm da wirklich sehr ernst mit ist. Ihm wirklich sehr ernst mit ist und dass es ihm extrem wichtig ist, dass wir uns wirklich in Acht nehmen. Ja, wovor sollen wir uns jetzt in Acht nehmen? Vor der Habsucht. Habsucht, das ist das übersteigerte Streben nach materiellem Besitz. Also dieser zwanghafte Drang, immer mehr und mehr und mehr anhäufen zu müssen, ohne Rücksicht auf andere. Und auch unabhängig davon, ob ich das wirklich brauche. Und Jesus warnt hier, und das finde ich wichtig, jetzt nochmal sich anzugucken, Jesus warnt hier nicht vor Reichtum oder Wohlstand. Er glorifiziert nicht die Armut. Der Landwirt in dieser Geschichte ist sehr reich, also er hat schon wirklich viel. Seine Scheunen sind voll, er hat überhaupt keinen Mangel und jetzt wächst sein Wohlstand noch einmal, weil er erlebt ein besonders ertragreiches Jahr. Sein Land bringt eine dermaßen gute Ernte ein, dass er gar nicht mehr weiß, wohin mit der ganzen Ernte. Und dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Interessant wird jetzt, wenn wir uns anschauen, wie dieser Landwirt mit seinem Luxusproblem umgeht. Wir könnten auch sagen, wie er mit dem Segenregen umgeht, den Gott da gerade in überreichem Maß über ihn ausschüttet. Und hier können wir seine Herzenshaltung sehen. Und wenn wir uns das anschauen, dann denke ich, verstehen wir auch, warum Jesus so eindringlich vor Habsucht warnt. Und vielleicht denkst du jetzt, ach, das Thema ist jetzt nicht so meins, ne? Kann ich mich jetzt erstmal ganz entspannt zurücklehnen und das alles so an mir vorbeilaufen zu lassen, weil du vielleicht weder sonderlich vermögend bist, noch ein Großgrundbesitzer, eine fantastisch riesengroße Erbschaft steht dir vielleicht auch nicht gerade ins Haus. Aber Jesus warnt ja, wie gesagt, nicht vor dem Wohlstand, sondern vor der Habsucht, dass ich also alles daran setze, wirklich mehr zu bekommen und zusammenzuraffen, anzuhäufen und das, was ich habe, auch zu horten, dass ich mein Herz daran hänge. Und in dieser Gefahr stehen nicht nur einige wenige Superreiche. Das geht uns alle an. Und wisst ihr, wie ich darauf komme? Sage ich euch. Also Jesus wird ja von einem einzelnen Mann angesprochen in dieser Erbschaftssache da. Und diesem Mann persönlich antwortet Jesus nur ganz kurz. Aber er nimmt das zum Anlass, um etwas zu thematisieren. Und damit, mit seiner Warnung vor Habsucht, wendet er sich jetzt an die gesamte Volksmenge, die sich versammelt hatte, um ihm zuzuhören. Und das sind, so erfahren wir in Lukas 12, Vers 1, viele tausend Menschen. Viele tausend Menschen. Ich gehe nicht davon aus, dass sie alle super reich waren. Oder Großgrundbesitzer oder in Erwartung einer üppigen Erbschaft. Aber Jesus hält es offensichtlich für notwendig, all diese Menschen vor Habsucht zu warnen. Vielleicht ist die Gefahr doch größer, als wir so meinen. Ja, lass uns mal schauen, was so gefährlich ist an der Habsucht und wohin sie uns führt. Und dazu finden wir in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, einige Hinweise. Ich habe jetzt nur mal drei herausgenommen. Und das erste, was sofort ins Auge sticht, ist, Habsucht führt in die Selbstbezogenheit. Sie sorgt dafür, dass wir uns nur noch um uns selbst drehen, nur noch uns selbst und unser eigenes Wohlergehen im Blick haben. Die Geschichte fängt ja wie folgt an, ich habe es vorhin gelesen, das Land eines reichen Mannes trug viel ein, das ist der erste Satz. Und danach folgen drei Verse und in denen wimmelt es nur so von ich, mir, meiner, mich. Dieser Mann überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, denn ich habe nichts, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Aha, dies will ich tun, ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und darin will ich all mein Korn und alle meine Güter einsammeln und dann will ich zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf Jahre, nun ruh dich aus, iss, trink, sei fröhlich. Merkt ihr was? Da ist überhaupt kein Raum für irgendetwas anderes, nur ich. Der Mann dankt Gott nicht für seinen Wohlstand, für seine überreiche Versorgung, für das perfekte Wetter, das so gut war und für eine reiche Ernte gesorgt hat. Er dankt nicht für seinen Landbesitz. Er dankt nicht für seine Gesundheit, die es ihm ermöglicht zu arbeiten und so weiter. Er fragt auch nicht, Herr, wie soll ich das, was du mir anvertraust, zu deiner Ehre einsetzen? Er kommt noch nicht einmal auf die Idee, von seinem Überfluss etwas abzugeben, das er ja vielleicht mit anderen mal teilen könnte, vielleicht denen Gutes tun könnte, denen es schlechter geht. Er sieht nur sich selbst. Er hat es geschafft. Es gehört alles ihm. Habsucht führt in die Selbstbezogenheit. Und Habsucht nimmt dich gefangen. In manchen deutschen Bibelübersetzungen wird der Begriff Habgier gebraucht. Passt natürlich auch, aber ich persönlich finde den Begriff Habsucht irgendwie noch treffender, weil es macht wirklich deutlich, wohin es führen kann. Wirklich, es kann zur Sucht werden, immer mehr haben zu wollen, immer mehr anhäufen zu müssen. Und das kann schneller gehen, als wir denken. Und ehe wir uns versehen, haben nicht mehr wir unseren Besitz und unsere Wünsche im Griff, sondern unser Besitz und unsere Wünsche haben uns im Griff. Nicht wir besitzen unser Geld, sondern unser Geld besitzt uns. Wir sind gefangen, jagen nach, häufen an, horten, raffen zusammen und schneiden uns damit selbst vom echten Leben ab. Vielleicht habt ihr diesen jungen Mann auch in Erinnerung. Da kommt einmal, ist in der Bibel auch die Rede von, kommt einmal ein junger Mann zu Jesus und fragt ihn: Herr, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Also das war wirklich ein Mann, der sich Gedanken gemacht hat. Das war ein Mann, der wirklich gottgefällig leben wollte. Dem war das wichtig. Und Jesus hat ihn voller Liebe angesehen und hat gesagt: Verkauf all deinen Besitz, spende den Erlös den Armen und dann komm und folge mir nach. Und als der Mann das hörte, da war er sehr betroffen. Und es heißt, denn er hatte ein großes Vermögen. Sein Reichtum hatte ihn im Griff. Das, was er meinte, auf keinen Fall aus der Hand geben zu können, hat ihm den Weg zu Jesus verbaut und damit den Weg zum echten Leben. Also Habsucht kann ich wirklich gefangen nehmen. Und sie gaukelt dir eine falsche Sicherheit vor. Als Menschen suchen wir Sicherheit. Wir brauchen auch Sicherheit. Und manchmal meinen wir vielleicht, so ein prall gefülltes Bankkonto oder, weiß ich nicht, ein eigenes Haus, ein krisensicherer Arbeitsplatz mit tollem Gehalt, solide Spareinlagen, und so weiter, die 127.538. Versicherung und so. Also all das gäbe uns Sicherheit. Die Sicherheit, die wir suchen und die wir brauchen, aber das ist ein Irrtum. Es kann immer was passieren und die Kiste kippt. Und dann kannst du noch so gut planen und machen und tun und sorgen. Es ist nicht gesagt, dass das dir nicht verloren geht. Und Leben schenken kann es dir schon mal gar nicht. Die Habsucht hält nicht, was sie verspricht. Und sie führt dich von diesem Leben weg, das Gott dir schenkt und das er auch mit dir führen will und zu dem er dich auch freisetzen will. Weil er selbst will deine Sicherheit sein. Geld und Besitz können zu Götzen werden. Sie gaukeln Glück und Sicherheit vor, aber sie können uns nicht wirklich helfen, was übrigens für jede Art von Götzen und Götzendienst gilt. Und vielleicht fragst du deinen Herrn heute ja mal oder in den nächsten Tagen, wenn es heute nicht passt, aber besser immer heute als morgen eigentlich. Okay, also, wenn du heute nicht drüber nachdenken kannst, aber das möchtest, dann schreib es dir vielleicht auf. Für morgen. Sag auch, wann du das tust. Und dann setz dich mal hin und dann frag deinen Herrn doch mal, wie es gerade in deinem Herzen aussieht und woran dein Herz hängt. Wir merken das ja nicht immer selbst, ne? Woran wir uns so wirklich hängen. Der Mann in dem Gleichnis, der hat sich von der Habsucht täuschen lassen. Der ist ihren Lügen und ihren Versprechungen aufgesessen. Er hat gescheffelt und angehäuft und er hat sich der Illusion hingegeben, all das stände ihm zu. Hat er ja sich selbst zu verdanken. Und er hat sich sein eigenes kleines Königreich geschaffen, den Himmel auf Erden, dachte er. eifrig geplant, um seine letzten Lebensjahre herrlich und in Freuden verbringen zu können, als wäre er niemandem Rechenschaft schuldig. Am Ende steht er mit leeren Händen und leerem Herzen da. Du Tor, sagt Gott zu ihm, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber hast, für wen wird das sein? Gott ist ein großzügiger Gott und er gönnt es uns von Herzen, dass wir auch die Früchte unserer Arbeit genießen. Aber er ist der Geber der Gaben und wir sind natürlich verantwortlich vor ihm, wie wir mit dem umgehen, was er uns anvertraut. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das betet Mose im Psalm 90. Was wir in diesem Leben haben, das werden wir an Besitz und so, das werden wir nicht auf die andere Seite des Lebens mitnehmen. Also ist es doch nur klug, heute danach zu fragen, wie ich das, was Gott mir zur Verfügung stellt, jetzt zu seiner Ehre und zum Wohl anderer einsetzen kann. Weil wenn wir es nicht mitnehmen sollen, dann wird es wohl für diese Seite gedacht sein, schätze ich. Gott ist großzügig. Er versorgt und beschenkt uns wirklich liebend gerne. Und wir geben ihm die Ehre, wenn wir dankbar empfangen und großzügig weitergeben, was er uns anvertraut. Amen. Lieber Herr, danke für deine Liebe, mit der du uns beschenkst. Danke, Vater, dass du ein Vater in Vollkommenheit bist, der sich über seine Kinder erbarmt, der ihnen Gutes tut, der für sie sorgt und sie beschützt. Und du schenkst uns Leben mit dir und das ist Leben in Fülle. Und danke, dass du ein großzügiger Gott bist. Danke, dass du uns nicht klein hältst. Und danke, dass du uns beteiligen willst an dem, was du in dieser Welt tust. Und dafür vertraust du uns auch Gaben an, die wir zu deiner Ehre einsetzen dürfen. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen behütest, dass du uns schützt, dass du wie es in einem Psalm heißt, dass du uns zeigst, auf welchen Wegen wir unterwegs sind und wenn wir auf bösen Wegen unterwegs sind, dass du uns leitest auf dem Weg, der zum Leben führt, dass wir uns nicht an Dinge hängen, die doch nicht halten können, was sie versprechen. Danke, dass du unser Halt bist, unser Schutz, unser Trost, unsere Sicherheit in allen Umständen. Danke, dass du vertrauenswürdig bist und dass du alles tust, was du sagst. Und lass das tief in unsere Herzen einsinken. Danke für deine Liebe und danke für deine Gnade, die uns jeden Tag unseres Lebens gilt. Und danke, dass wenn wir das jetzt merken, dass da irgendwo was bei uns gekippt ist, dass wir da irgendwie auf Wegen unterwegs sind oder in der Gefahr stehen, uns an irgendwas zu hängen oder es vielleicht schon tun, dass wir zu dir umkehren dürfen, weil all das, was uns heute im Weg steht, was wir an Schuld auf uns laden, was uns den Weg und den Blick auf dich verbaut, all das hast du, Jesus, schon lange mit ans Kreuz genommen. Danke, dass wir Vergebung haben dürfen in dir, dass wir gerecht vor dir stehen dürfen, weil du uns gerecht machst. Danke, dass wir mit dir leben dürfen und lass deine Liebe tief in uns einsinken und ausstrahlen und dass wir wirklich mit offenen Herzen und offenen Händen weitergeben, was du uns schenkst, zu deiner Ehre und zum Segen für uns selbst und für die Menschen um uns her. Amen.